DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und herzlich willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Wir haben heute folgende Themen: Mangelernährung bei Kindern in Indien und ebenfalls in Indien mit Yoga gegen Schmerzen.
Shanti, Shanti, Shanti.
Was ist Schmerz und was passiert dabei in unserem Körper? Darüber spreche ich mit Gerhard Müller-Schwefe vom Schmerz- und Palliativzentrum Göppingen.
Schmerz ist natürlich eine Wahrnehmung, die in aller Regel durch Erregung von Rezeptoren in unserem Nervensystem, in Gewebe aktiviert wird. Die Information geht über verschiedene Schaltstellen, über das Rückenmark, über den Hirnstamm bis zum Gehirn und wird dann dort lokalisiert und auch interpretiert. Das heißt, unser Gehirn merkt nicht nur einfach, da ist irgendwas am großen Zehen, sondern es interpretiert diese Information auch gleich.
Dauerthema: multiresistente Keime. Und wie sich der tasmanische Teufel dagegen wehrt. Die Milch macht's. Indien ist ein riesiges Land, hinter China das zweitgrößte der Welt, mit fast 1,3 Milliarden Einwohnern. Und es ist ein Land mit großen Problemen. Zwei Drittel der Menschen dort leben in Armut und vor allem Frauen und Kinder leiden in Indien unter Mangelernährung. Sie sind das schwächste Glied in der Bevölkerung. Rund 1,4 Millionen Kinder sterben in Indien jedes Jahr noch vor ihrem 5. Geburtstag. Häufigste Todesursachen sind Malaria, Durchfallerkrankungen oder Lungenentzündungen, aber auch Mangelernährung. Denn oft können sich die Eltern nicht einmal Grundnahrungsmittel leisten. Jürgen Webermann hat eine solche Familie besucht.
Sita schaut verschüchtert zu Boden. Es dauert ein wenig, bis die untersetzt wirkende Frau bereit ist zu reden. Mein Sohn Sagar wurde eigentlich als normales Baby geboren, aber wir konnten ihm nicht genug zu essen geben, also musste er in eine Pflegestation. Dort legte er etwas an Gewicht zu. Als Sagar wieder nach Hause kam, wog er 5 Kilogramm, aber er atmete nicht mehr richtig. Nach 5 Tagen starb er. Der kleine Sagar ist seit 2 Wochen tot. Er wurde 2 Jahre alt. Das Dorf Mokada, in dem Sita lebt, ist ein kleiner Weiler mit vielleicht 10 einfachen Hütten, teils aus Stein, teils aus Lehm. Es gibt hier 2, 3 Kühe, ein paar Hühner, ein Wasserloch und rund um Mokada, auf seichten Grashügeln, sprießt das Grün. Aber das Idyll trügt. Fälle wie den des kleinen Sagar gibt es hier in jeder Familie. Die Menschen fragen sich hier wirklich jeden Tag, werden wir morgen etwas zu essen haben? Asha ist Sozialarbeiterin und die einzige Heldin in dieser traurigen Geschichte. Asha hatte gute Jobangebote als PR-Managerin. Sie besitzt ein Diplom im Marketingbereich. Aber Asha kümmert sich lieber um Dörfer wie Mokada. Das Problem, sagt die 24-Jährige, sei, dass Mangelernährung vom Staat ignoriert werde. Wenn die Regierung erklärt, in einem Dorf gäbe es keine Fälle von Mangelernährung, dann finde ich dort 10 akut mangelernährte Kinder. Dipesh Dilip Kola wird vielleicht eines der nächsten Opfer sein. Dipesh ist 10 Monate alt. Er wiegt gerade mal 3 Kilo und 300 Gramm. Und das, obwohl er schon seit 7 Tagen im Bezirkskrankenhaus von Johar, einer Autostunde von Mokada entfernt, aufgepäppelt wird. Auf Dipeshs ausgezehrtem Gesicht sprießen braune Punkte. Die braunen Punkte sind Zeichen von starkem Vitaminmangel. Die Menschen hier haben keine ausgewogene Ernährung. Sie nehmen kaum Vitamine auf oder Mineralien, die sie dringend benötigen würden. Dr. Dalram behandelt Kinder wie Dipesh. Er sagt, in seinem Krankenhaus würden 30% der Babys schon mit Mangelerscheinungen geboren, weil ihre Eltern ebenfalls unterernährt sind. Auch der kleine Dipesh hatte von Anfang an mit Mangelernährung zu kämpfen. 2 Wochen lang wird er jetzt auf der Krankenstation versorgt und dann nach Hause geschickt, egal wie schwach er dann noch ist. Das ist die Vorgabe der Regierung, 14 Tage, nicht länger. Das ist nicht meine Entscheidung. Und so stecken die Eltern des kleinen Dipesh und auch Sita, die Mutter des toten jungen Sagar, in einem Teufelskreis. Wir haben kein Land, um etwas anzubauen. Mein Mann ist Tagelöhner. Wenn er Arbeit findet, dann verdient er 100 Rupien am Tag. Wir versuchen, von dem Geld Kartoffeln, Auberginen und Linsen zu kaufen. 100 Rupien, das sind ungefähr 1,40 Euro. Weil die Lebensmittelpreise in Indien im Schnitt pro Jahr um 10% steigen, können sich Sita und ihr Mann davon aber immer weniger Essen leisten. Sita trägt auf dem Arm ihr zweites Kind, Savita. Die Kleine ist 1 Jahr alt und sieht zumindest gesünder aus als die Kinder im Krankenhaus. Sita sagt, sie wolle Savita das Schicksal ihres toten Bruders um jeden Preis ersparen.
In Indien gehört Yoga gewissermaßen zum Alltag. Yoga ist eine von 6 klassischen Schulen in der indischen Philosophie. Und dabei geht es nicht nur um körperliche Übungen. Es geht auch um innere Balance und Ausgeglichenheit und um den Umgang mit Schmerzen. Atemübungen sind ein wichtiger Bestandteil von Yoga und die kann man fast überall machen. Auch morgens in einem Park in Neu-Delhi. Sandra Petersmann hat mitgemacht.
Der Körper vibriert, vor allem der Hals, das alles morgens um 5 auf nüchternem Magen, wenn die Sonne langsam aufgeht. Es geht so früh am Morgen vor allem um Atmung, die befreien und reinigen soll. In einem öffentlichen Park in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi haben sich an diesem Morgen rund 150 Menschen versammelt, um Yoga zu machen. Sie treffen sich fast jeden Morgen im Park.
Yoga is for me, it is a way of life.
Yoga, das ist für mich eine Lebensweise. Ich finde durch Yoga meinen inneren Frieden, sagt die tiefenentspannte Lehrerin Rashmi und liefert die Erklärung gleich mit. Wenn dein Om laut vibriert und du die richtigen Atemübungen machst, dann findest du eine Balance zwischen deinem Körper, deinem Verstand und deiner Seele. Und diese Balance, das ist der innere Frieden. Und wer inneren Frieden empfindet, glaubt sie, leidet weniger unter Schmerzen. Rashmi hat keine Schmerzen.
Shanti, Shanti, Shanti.
Der Yoga-Lehrer, der sogenannte Guru der Parkgruppe, hat sich auf Atmungs-Power-Yoga spezialisiert.
Special Yoga, Pran Power Yoga.
Der korpulente Mann mit den Bauchringen dehnt sich wie ein Bambusstab. Und um zu beweisen, welche Kräfte man mit Power, Atmungs-Yoga und Meditation freisetzen kann, biegt er eine Eisenstrebe in runde Schleifen, als ob er ein Lasso in der Hand hätte.
Without Yoga, no happiness, no healthy. No peace of mind.
Ohne Yoga kein Glück, keine Gesundheit, ohne Yoga keinen Seelenfrieden, sagt der Guru und lässt seine Schüler hüpfen und stoßatmen. Er lässt sie auf allen Vieren kriechen und brüllen wie Löwen. Er lässt sie rhythmisch lachen, im Stehen, im Liegen, in wahnsinnig gedehnten Yoga-Posen mit Hohlkreuz- und Bauchfellanspannung. Doch Yoga ist keine indische Gesundheitsmassenbewegung. Die meisten Inder schlucken bei Schmerzen Pillen aus der Apotheke oder vom Quacksalber. In kaum einem anderen Land ist es leichter, ohne Rezept an stärkste Schmerzmittel zu kommen. Antibiotika gehen über die Ladentheke wie Gummibärchen, auch bei leichten Bauchschmerzen oder ein bisschen Husten. Sport zum Erhalt der eigenen Gesundheit oder zur Vorbeugung gegen Schmerzen hat keinen hohen Stellenwert. Pillen sind bequemer, weniger zeitraubend und weniger anstrengend.
Shanti, Shanti, Shanti.
Kaum ist die Sonne aufgegangen, ist die Yogastunde im Park vorbei. Ich bin zu dick und ich bin zu klein. Durch Yoga bin ich gewachsen, ich habe abgenommen und meine Haut ist auch besser geworden, versichert Studentin Megha. Sie ist erst seit ein paar Wochen dabei, will aber durchhalten.
Aber durchhalten, das ist nicht immer so ganz einfach. Vor allen Dingen nicht für Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden. Schmerzen sind sehr individuell. Was für den einen Höllenqualen, empfindet ein anderer Patient vielleicht als gar nicht so schlimm. Schmerzen haben manchmal auch ihr Gutes, zumindest wenn es um akuten Schmerz geht, denn er ist ein Warnsignal für unseren Körper. Wie Schmerz entsteht und was dabei in unserem Körper passiert, darüber habe ich mit Gerhard Müller-Schwefe vom Schmerz- und Palliativzentrum Göppingen gesprochen. Ich habe ihn zunächst einmal gefragt, wie Schmerz definiert wird.
Schmerz ist natürlich eine Wahrnehmung, die in aller Regel durch Erregung von Rezeptoren in unserem Nervensystem, in Gewebe aktiviert wird. Die Information geht über verschiedene Schaltstellen, über das Rückenmark, über den Hirnstamm bis zum Gehirn und wird dann dort lokalisiert und auch interpretiert. Das heißt, unser Gehirn merkt nicht nur einfach, da ist irgendwas am großen Zehen, sondern es interpretiert diese Information auch gleich als angenehm, als unangenehm. Es gleicht sie ab mit früherer Erfahrung und es bewertet sie und das hat sehr viel mit Emotionen zu tun.
Wie wichtig sind denn Emotionen? Wie wichtig ist die Psyche bei der Empfindung von Schmerz?
Die Psyche ist natürlich entscheidend einmal für die Steuerung dessen, wie wir überhaupt Sinneswahrnehmungen interpretieren und beurteilen. Und das gilt natürlich auch für Schmerz. Wenn es uns gut geht, können wir Schmerzen viel besser aushalten. Es gibt aber auch noch den anderen Weg, dass Schmerz nämlich die Psyche beeinträchtigt. Und das ist das, was wir bei Patienten mit chronischen Schmerzen eigentlich regelmäßig sehen. Dass der Schmerz so sehr auf das Erleben der Patienten wirkt, dass sie einsam werden, dass sie sich zurückziehen, dass sie sich nicht mehr freuen können. Die ganze Wahrnehmung konzentriert sich um das Schmerzerleben. Das nennen wir das schmerzbedingte Psychosyndrom. Und dieses schmerzbedingte Psychosyndrom, das sehen wir eigentlich bei all den Patienten, die chronische Schmerzen haben. Die verlieren soziale Kontakte, ziehen sich aus dem Leben zurück. Und das ist eine massive Komponente, die den Schmerz auch wieder verstärkt.
Welche Rolle spielt die Psyche bei der Diagnose?
Das Wichtigste ist, dass man diese Komponente wahrnimmt und diagnostiziert und auch mit den Patienten sehr offen darüber umgeht. Deshalb ist eins der Grundprinzipien, dass wir, wenn wir Patienten neu aufnehmen und zum ersten Mal sehen, nicht einfach die Fragen stellen, wo tut's weh und wie stark ist der Schmerz, sondern wir benutzen intensive Fragebogeninstrumente, die unter anderem nach Angst und nach Depressivität und nach Stress fragen. Das sind Komponenten, die dem Patienten manchmal gar nicht bewusst sind, die sich aber in solchen Fragebogeninstrumenten abzeichnen und dann auch die Möglichkeit eröffnen, das im Gespräch mit den Patienten zu adressieren.
Wie sieht denn die Therapie aus? Wie behandeln Sie Schmerzpatienten?
Wir sprechen heute in der Schmerzmedizin von multimodalen Therapiekonzepten. Das bedeutet, dass wir die verschiedenen Komponenten, die zu Schmerzen, zu chronisch werden von Schmerzen gehören, dass wir die auch in der Therapie mit einbeziehen. Und dazu gehört auch die psychologische Behandlung. Das heißt, die Verhaltenstherapie, das Achtsamkeitstraining, manchmal auch Fakir-Techniken, also schmerzdistanzierende Verfahren. Alles Komponenten, die wichtige Bestandteile sinnvoller Schmerzmedizin sind. Manchmal ist es wichtig, auch Psychopharmaka einzuführen. Aber das ist nicht das primäre Anliegen, einfach eine rosa-rote Brille aufzuziehen. Die meisten dieser Substanzen haben ganz komplexe Wirkmechanismen, die auch die körpereigenen Schmerzkontrollsysteme ansprechen und Schmerzkontrolle verbessern können. Egal, ob das die alten trizyklischen Antidepressiva sind, die Membranen an Nervenzellen stabiler machen, auch an Schmerznervenzellen, oder ob das moderne Substanzen sind, die körpereigene Botenstoffe länger wirken lassen, indem sie die Wiederaufnahme verhindern, wie Duloxetin zum Beispiel. Da wirkt dann Noradrenalin und Serotonin länger. Und Adrenalin ist einer der Botenstoffe, die die absteigende Schmerzkontrollbahn benutzt, um Schmerzweiterleitung zu hemmen. Also man hat da verschiedene Möglichkeiten. Aber ohne mit dem Patienten zu sprechen, ist das alles Unsinn. Da wird das alles nicht funktionieren. Die Sprache ist ein mächtiges Werkzeug, mit dem man wirklich die psychischen Komponenten mit angehen kann und muss auch.
Warum empfinden Menschen denn oft keinerlei Schmerz, beispielsweise nach einem schweren Unfall?
Das liegt an unserem Schmerzkontrollsystem. Wir haben ein ausgeklügeltes Survival Kit und das Schmerzkontrollsystem gehört zu diesem Überlebenssystem. Das ist ein System, das schlagartig in Stresssituationen aktiviert werden kann. Und deshalb schildern diese Patienten auch, dass ihnen nichts wehtut, selbst wenn sie gebrochene Arme, Beine haben, schwerst verletzt sind, sagen die, lass mich in Ruhe, ich habe gar nichts. Dieses Überlebenssystem ist eigentlich eine tolle Geschichte, weil es unseren Vorfahren ermöglicht hat, in einer schwierigen Umwelt zu überleben. Es ist eine Krisensituation. Man muss davon ausgehen, dass der Mensch typischerweise als Gruppenmensch in Gruppen von 150 existieren kann. Das ist die Größe, wo man nur gemeinsam jagen und sich ernähren kann, aber wo man sich auch schützen kann, aber die Nahrung nicht ausgeht. Und in dieser Situation hat man natürlich viele Gefahren, vor allem das angegriffen werden von Tieren, das Überleben, hängt dann davon ab, dass man davonlaufen kann. Also kämpfen ist manchmal hilfreich, aber manchmal ist davonlaufen besser.
Gerhard Müller-Schwefe vom Schmerz- und Palliativzentrum Göppingen und erster Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Schmerztherapie. Antibiotikaresistenzen breiten sich weltweit aus, denn Bakterien haben sich auf die einstige Wunderwaffe Antibiotikum eingestellt. Sie haben sich ihrer Umwelt angepasst, um Gefahren zu meistern, und Antibiotika sind eine Gefahr für sie. Deshalb entwickeln Bakterien besondere Mechanismen und entgehen so den Substanzen, die für sie tödlich sind. Im Grunde kann jede Art von Bakterium gegen eines oder mehrere Antibiotika resistent werden. Eine große Gefahr für uns, vor allem für Menschen mit schwachem Immunsystem. Birgit Margierer berichtet.
Menschen, die auf der Intensivstation künstlich beatmet werden, könnten ihm begegnen. Dem Bakterium Pseudomonas aeruginosa. Es befällt die Lunge. Bei Mukoviszidose-Patienten kann so eine Infektion zu Organversagen führen und damit zum Tod. Das Problem? Das Bakterium ist resistent geworden gegen Antibiotika. Die Ärzte haben kein Mittel mehr, um es zu bekämpfen. Alexander Tietz vom Helmholtz-Institut in Saarbrücken.
Einerseits ist diese extreme Antibiotikaresistenz gegen eine Vielzahl von klinisch genutzten Antibiotika ein Problem. Und andererseits bildet das Bakterium einen Biofilm. Ja, die Bakterien haften sich auf eine Oberfläche oder auf ein Gewebe an und bilden dann eine Schleimschicht aus und sind dadurch geschützt durch Antibiotika, aber auch gegen unser eigenes Immunsystem.
Alexander Tietz will den Keim jetzt auf eine neue Art bekämpfen. Die Idee? Statt das Bakterium selbst zu töten oder sein Wachstum zu behindern, will er diesen Biofilm zerstören. Denn der schleimige Film macht Bakterien 10 bis 1000 Mal resistenter gegen ihre Angreifer. Ohne schützenden Biofilm wäre der Erreger so geschwächt, dass er womöglich von unserem Immunsystem selbst in Schach gehalten werden könnte. Solche neuartigen Ansätze, die auf Antibiotika verzichten, sind die große Hoffnung der Forscher. Denn immer mehr unserer herkömmlichen Antibiotika helfen heute nicht mehr. Ein anderes Problem ist, dass Antibiotika oft auch die falschen Bakterien schwächen, eine Art Kollateralschaden.
Also ein neues Gebiet ist definitiv das sogenannte Mikrobiom, was wir in uns tragen, verschiedene Bakterien, die notwendig sind für uns. Die werden ja teilweise auch abgetötet aufgrund von Antibiotikabehandlung. Und man versucht jetzt da irgendwie einen Weg zu finden, dass man selektiv ein pathogenes Bakterium bekämpfen kann, nicht aber das Mikrobiom zerstört und dadurch die ganze Gesundheit aus dem Tritt bringt.
Statt Breitbandantibiotika sollen mehr ganz spezifische Medikamente entstehen. So wird der Kollateralschaden klein gehalten. Auch der Mikrobiologe Andreas Peschel von der Universität Tübingen forscht in eine ähnliche Richtung. Er möchte den sehr häufig auftretenden Krankenhauskeim MRSA bekämpfen. Der schafft es nämlich auch, unser Immunsystem zu umgehen. Andreas Peschel und sein Team entwickeln Substanzen, die eben diese Umgehungsmechanismen blockieren. Die eigentlichen Keime töten seine Substanzen nicht. Solche Tricks sind notwendig geworden.
Bislang war das Problem beherrschbar, weil wir immer wieder neue Ersatzantibiotika bekommen haben. Und das hat sich geändert in den letzten 10, 15 Jahren, weil die großen Pharmafirmen ausgestiegen sind aus der Antibiotika-Forschung. Der Shareholder-Value steht noch viel stärker im Vordergrund als früher. Und da setzt man vor allem auf chronische Erkrankungen. Und bakterielle Infektionserkrankungen sind nun mal zum Glück nicht chronisch. Das ist für eine Pharmafirma wiederum eher schlecht, weil die wollen ja langfristig, möglichst jahrelang an den gleichen Patienten ein Medikament verkaufen. Es ist zynisch, aber das ist einer der Gründe.
Im Schnitt braucht ein Pharmaunternehmen etwa 10 Jahre, um ein neues Medikament zu entwickeln. 1 Milliarde US-Dollar kostet das, schätzt Andreas Peschel. Ob die Wissenschaftler von Universitäten und öffentlichen Forschungseinrichtungen das übernehmen können, ist natürlich fraglich. Reagieren müssen wir eigentlich auch sofort. Nicht nur, indem die Forschung neue Wirkstoffe entwickelt, sondern auch bei der Infektionskontrolle, bei der Hygiene im Krankenhaus und der Art und Weise, wann und wie Antibiotika eingesetzt werden. Besonders wichtig ist dem Forscher Folgendes.
Wir sind ziemlich sicher, dass ein großer Teil der Resistenzen in der Tiermast entstehen, weil wir in gigantischem Ausmaß, das sind weit über 1000 Tonnen pro Jahr, Antibiotika in der Tiermast verwenden. Dort werden die meisten resistenten Bakterien erzeugt und die kommen dann mit den Fleischprodukten zu uns. Wenn wir an der Stelle nicht stark gegen reagieren, dann werden wir das Problem nicht lösen können.
Auch nicht mit den vielversprechenden neuen Ansätzen. Denn es gibt immer noch genug Erreger, gegen die es noch kein Medikament gibt. Noch nicht mal eine Idee, wie so ein Medikament funktionieren könnte.
Wie es funktionieren könnte, das zeigt uns der tasmanische Teufel. Er ist in etwa so groß wie ein kleiner Hund, hat einen ausgeprägten Kopf und sehr scharfe Zähne. Sein Biss ist berüchtigt. Er ist kräftiger als der jedes anderen bekannten Landsäugetieres. Und dieses Säugetier von der australischen Insel Tasmanien verfügt über eine weitere Eigenschaft. Es verfügt über eine Waffe gegen multiresistente Keime. Und die steckt in der Milch. Mehr dazu von Lena Bodewein.
Tasmanische Teufel präsentieren sich nicht sonderlich attraktiv. Sie sind Raubtiere. Ihre Schreie klingen wie Bruce Lee an einem richtig schlechten Tag. Ihre Ohren färben sich bei Aufregung rot und sie sondern dann einen wirklich abstoßenden Geruch ab. Im Vergleich zu ihrer Körpergröße, etwa einen halben Meter, haben sie den stärksten Biss aller Säugetiere. Also lieber fernhalten. Doch jetzt haben Wissenschaftler einen Grund gefunden, sich näher mit den Beutelteufeln zu beschäftigen. Wir wissen, dass die Jungen sehr früh und unentwickelt zur Welt kommen, nach nur 21 Tagen. Und dann wachsen sie im Beutel ihrer Mutter heran, der voller Bakterien ist, voller unterschiedlichster Bakterien und Krankheitserreger. Ihr Immunsystem ist unfertig, aber sie sind gesund. Also muss etwas in der Milch der Mutter sein, das sie beschützt. Emma Peel forscht an der Universität Sydney und sie hat die Teufelsmilch untersucht. Dabei stieß sie auf Erstaunliches. Peptide, also Verbindungen von Aminosäuren, die sich als Kampfstoff gegen multiresistente Erreger präsentieren. Diese Keime sind besonders in Krankenhäusern gefürchtet. Sie sind schwer zu behandeln, weil sie sich oft als gegen Antibiotika resistent erweisen. Die Weltgesundheitsorganisation sieht sie als fundamentale Bedrohung der menschlichen Gesundheit, Entwicklung und Sicherheit. Entsprechende Szenarien sehen für das Jahr 2050 10 Millionen Tote durch die multiresistenten Erreger voraus, jährlich. Wenn die Milch der tasmanischen Teufel zumindest einige dieser Keime bekämpfen kann, wäre das ein großer Schritt. Der nächste Schritt ist, die Forschung zu vertiefen, sagt Emma Peel. Wir müssen die chemische Struktur der Peptide untersuchen, ihre Sicherheit bewerten. Sind sie toxisch? In welcher Umgebung sind sie aktiv? Das ist ein langer Weg. Zwei besonders gefährliche Erreger haben die tasmanischen Teufelspeptide im Labor schon erfolgreich zur Strecke gebracht. Dazu gehört der gefürchtete Problemkeim der Enterokokken, die gegen das an sich sehr wirkungsvolle Antibiotikum Vancomycin resistent sind. Aber die Teufelsmilch tut dagegen ihre Wirkung. Jetzt arbeiten die Forscher daran, diese Peptide künstlich zu reproduzieren. Und, ergänzt Emma Peel, wir untersuchen diese Peptide jetzt auch in Koala-Milch und testen, ob die Koala-Peptide ebenfalls multiresistente Keime töten können. Beuteltiere, die die Welt retten. Da dürfen sie auch ein bisschen rumschreien.
So verabschiedet sich der tasmanische Teufel. Wir verabschieden uns mit dem Hinweis auf unsere Webseite dw.com/wissenschaft, unser Fernsehmagazin Fit und Gesund und unsere englische Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.